Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wertgeschätzt, Premiere. Wir haben zwei Gäste sogar vor Ort in Neuss. Da habe ich mich besonders drauf gefreut. Und das Thema, was wir heute haben, ist Green IT. Warum Green IT? Wir sind Thema Nachhaltigkeit, Energiemanagement schon sehr, sehr häufig in Podcast-Folgen unterwegs gewesen. Und jetzt haben wir nochmal zwei Experten eingeladen. Den lieben Johannes und den lieben Florian. Stellt euch doch bitte mal vor und dann können wir gleich direkt in das Thema einsteigen.
Ich kann gerne anfangen. Ich bin Johannes. Ich arbeite bei der Firma Syngenio und beschäftige mich mit Green Software Design. Das ist mein Arbeitsbereich da.
Ja, genau. Ich freue mich erstmal auch hier in Neuss sein zu können. Das ist echt cool, dass das wieder geht nach wirklich 2-3 Jahren schmerzhafter Pause, so gut das geklappt hat im Homeoffice. Ich bin Florian, ich bin in der Syngenio AG wie der Johannes und bin da verantwortlich für das gesamte Thema Green Enterprise IT. Ja, und heute gucken wir uns mal an, wie das so mit dem Softwareentwickeln, Stromverbrauch und unterschiedlichen Trends und Richtungen da so ist.
Ja, wir haben uns ja im Sommer kennengelernt in der Konstellation und da ist uns was aufgefallen, dass wir ja durch Cloud-Technologien ja sehr viele Möglichkeiten haben. Wir haben ja so ein bisschen berichtet, wie wir unser Projektgeschäft oder Softwaregeschäft machen und da hatte ich ja ein Beispiel mal mitgebracht. Einer unserer Kunden ist der die Brunata, die verwalten Liegenschaften und nehmen Mieterdaten auf und relativ viel. Wir verarbeiten da pro Tag 150 Millionen Datensätze und haben da auch eine Optimierung herbeigeführt in der Verarbeitung von dem Altprogramm. Also wir haben das dann auf uns übergezogen und vorher lief das Ding auf 8 Stunden und jetzt auf 8 Minuten. Und das ist ja genau euer Thema.
Mhm, absolut.
Absolut, ja. Ne? Total, also ich glaube, das haben aber viele ITler überhaupt nicht im Blick, dass das tatsächlich was mit der Nachhaltigkeit zu tun hat. Wie seht ihr das?
Ich kann dazu direkt was sagen. Also es ist natürlich so, du hast ja in deinem Beispiel einfach die Performance gesteigert, ohne dass du jetzt neue Hardware gekauft hast wahrscheinlich. Und dadurch ist natürlich, die Software ist effizienter geworden. Du verbrauchst viel weniger Strom dadurch, dass die Hardware nicht so ausgelastet wird. Das ist natürlich gut.
Okay, war natürlich nicht im ersten Schritt unsere Intention, sondern erst durch die Gespräche, die wir mit euch geführt haben, hat es bei uns auch ja Klick gemacht. Also Hintergrund, ja. Die haben in der On-Premise-Welt damals ihre Abläufe gehabt, ihre Programme und wir haben natürlich Cloud-Technologien eingesetzt. Aber was ich halt auch ein bisschen feststelle, auch aus dem Netzwerk heraus, wir haben natürlich jetzt viele Möglichkeiten. Die Ressourcen stehen zur Verfügung. Also wird gar nicht mehr so drauf geachtet, wie ich programmiere. Also ich habe das noch von jemandem gelernt, der hat eine Finanzbuchhaltung mit Lochkarten aufgebaut. Da war Speicherplatz teuer und kostbar. Das habe ich jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass dann die ITler oder die IT-Kollegen da so sonderlich drauf achten, sondern die nutzen einfach die Ressourcen. Wie seid ihr denn auf das Thema gekommen, dass das jetzt eine gewisse Wichtigkeit auch bekommt?
Ja, eigentlich ganz ähnlich. Ich selber habe das auch noch gelernt, dass Speicherplatz teuer ist und dass man ressourceneffizient programmieren muss und eben sehr genau gucken muss. Unter anderem auch auf Chipkarten, wo es ja bis heute so ist, dass Speicherplatz jetzt nicht in der Unendlichkeit vorhanden ist. Haben aber festgestellt, oder wir haben festgestellt bei Syngenio, dass du halt schon recht häufig das Gefühl hast, dass manchmal so eine Art, ja, Dogmatik ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist schon, geht ein bisschen in die Richtung, ja, dass man gewisse Ansätze oder dazu neigt, gewisse Ansätze in der Entwicklung und der Softwarearchitektur auf alle möglichen Einsatzzwecke zu adaptieren, unabhängig davon, ob sie angemessen sind oder nicht. Und das ist so ein bisschen das, wo wir gedanklich unterwegs sind, dass wir sagen, okay, wir müssen uns schon genau angucken, was ist das jetzt für eine Software? Was soll die eigentlich tun? Muss die wirklich 24/7 verfügbar sein oder reicht es, wenn man die dynamisch startet? Dann nochmal kurz auf dein Beispiel zurückzukommen. Es geht ja auch in die Richtung, was Cloud leisten kann. Das ist ja zum einen das, was Johannes eben sagte. Man braucht weniger Hardware. Im besten Fall betreibt man sie gar nicht mehr selber. Aber das sind, neben anderen Themen, auf die wir wahrscheinlich auch noch kommen, ist da ja eine Dynamik drin. Das heißt, ich kann eine virtuelle Maschine nur dann laden, wenn ich sie auch wirklich brauche. Das heißt, da muss ich mir nicht mehr unbedingt irgendwo eine Kiste in den Keller stellen, die wirklich im Idle, also im Leerlaufbetrieb, die ganze Zeit Strom verbrauchen. Das ist echt viel, haben wir in unseren Messungen festgestellt. Das sind, ich weiß nicht genau, du hast die Zahlen wahrscheinlich besser im Kopf, um die 80%, ne?
Ja, genau. Das machte keinen großen Unterschied, ob jetzt die Maschine wirklich was berechnet oder ob sie nur rumsteht. Ja. Das war erstaunlich, das zu sehen. Genau, richtig.
Ja. Genau, und dann haben wir das eben, also für uns so ein bisschen die Software als Root Cause identifiziert. Ja, du kaufst ja nur Hardware, um Software zu betreiben, welche auch immer. Und haben uns da in die Richtung Gedanken gemacht.
Wir sind in einer Dreierkombi, das ist jetzt ganz heiß.
Genau. Johannes, bitte. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, wenn es jetzt darum geht, also Green Software Design bedeutet ja am Ende auch, oder Green IT, überlege dir erstmal, wie kannst du zum Beispiel die Software effektiver machen? Und es ist ja einfach auch so, jetzt abgesehen davon, ob man jetzt effektiv programmiert, ob man die beste Hardware hat oder was auch immer, die Datenmengen, die verarbeitet werden, überhaupt, steigen so rasant an, dass dieser Punkt, wie kann ich jetzt da irgendwas einsparen, immer wichtiger wird. Jetzt irgendwie Green IT ist vielleicht eher noch Leuten ein Begriff, dass man sagt, okay, wir benutzen zur Kühlung irgendwelche speziellen Geräte, wir haben die modernsten Prozessoren und so weiter. Aber natürlich ist es auch so, jeder kennt das von seinem Laptop oder von seinem Handy, wenn da ein sehr ineffizientes Programm draufläuft, ist der Akku sofort leer. Das heißt, am Ende ist es so, die Software verursacht den Energieverbrauch, den dann am Ende die Hardware hat. Und das ist natürlich so, es ist dann etwas unlogisch, wenn man sich nicht mit der Software beschäftigt. Und darauf wollen wir hinaus und das wollen wir weiter fördern.
Okay, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass man sagt, Software, definitiv, aber die Anwendung, die ich entwickle, also ein Beispiel wie an dem Datenumfeld, wir erleben das auch sehr, sehr häufig, dass viele der Meinung sind, wir schmeißen den Datensauger an und haben erstmal alles. So, die Frage ist, brauche ich das? Brauche ich so ein Vorgehen? Also gerade den Produktionsbereich Industrie 4.0, da kommen schon einige Sensordaten in Terabyte rein und die müssen ja verarbeitet werden. Und wenn man dann hört, wir hätten gerne die Daten in Echtzeit, okay, warum wollt ihr die haben? Zum Teil kommen dann Antworten, wir haben ein Dashboard im Empfang und wollen sehen, wie die Produktion läuft, Live-Ticker-mäßig. Mhm. Okay, aber ist das jetzt kriegsentscheidend oder braucht man diese Information tatsächlich, um in Echtzeit auch in die Produktion einzugreifen? Also solche Fragestellungen mal wirklich vorzunehmen. Daran, das ist echt gar nicht so einfach. Und ich glaube, wenn man eure Komponente jetzt noch mit reinwirft, wird es noch kritischer, dass man da drauf gucken sollte. Wie ist denn der Eindruck bei euch, wenn ihr mit dem Thema an die Firmen herantritt? Also wer ist denn erstmal im ersten, also erste Frage, euer Ansprechpartner? Ist es dann IT oder seid ihr dann schon bei den Entscheidern, Geschäftsleitung unterwegs? Also sind die eigentlich sensibel dafür? Wie ist da euer Feedback?
Das ist ziemlich divers, ehrlich gesagt. Also es gibt solche Kontakte und solche. Also teilweise reden wir auf Vorstands-Geschäftsführungsebene mit den Kolleginnen und Kollegen. Teilweise gibt es sogar schon eigene Nachhaltigkeitsabteilungen und Nachhaltigkeitsbeauftragte, Nachhaltigkeitsmanager, ESG-Manager, you name it, mit denen wir sprechen können. Manchmal ist es auch der klassische Leiter Anwendungsentwicklung. Oder manchmal auch schon neudeutsch Tribe Lead Anwendungsentwicklung. Und mit den Kollegen reden wir. Wir stellen also fest, dass das Verständnis oder die Awareness für das Thema wächst, ganz unabhängig jetzt von unserem Ansatz. Es gibt ja gewisse regulatorische Entwicklungen. Ich habe es gerade schon gesagt, ESG ist eigentlich das Riesending, was gerade läuft. Und das E daraus, das Environmental, ist das, mit dem wir uns intensiv beschäftigen. Das kommt.
Es gibt ja auch so Initiativen wie die Green Software Foundation, die sind ja auch nicht entstanden quasi aus Spaß, sondern das ist halt so, weil dieses Thema einfach auch gesehen wird. Und wir versuchen da eben auch dann Fortschritt mitzugestalten. Einfach.
Ja. Genau. Ja, aber auf der anderen Seite, also ja, es kommt, aber es ist halt noch nicht so da. Ne? Mhm. Also das stellt man auch fest. Wir stellen auch manchmal fest, so ehrlich muss man sein, dass das dann schon noch so ein bisschen noch ein Thema ist, was obendrauf kommt. Also so Anwendungsentwickler tendieren ja jetzt nicht dazu, Däumchen zu drehen, sondern wir sind in einem Fachkräftemangel. Ihr wisst das bei Bimanu genauso gut wie wir bei Syngenio. Es ist unfassbar schwierig, Leute zu kriegen gerade. Und wenn man dann den Entwicklern, die sowieso unter Volllast sind, noch sagt, ja, jetzt passt aber bitte auf Green Software Design auf, dann ist die erste Reaktion, unabhängig von dem, was du gleich wahrscheinlich sagen willst, Johannes, ist die erste Reaktion erstmal,
Ich glaube schon. Ich lauere schon, genau. Also gerade eben hatten wir schon das Thema, man soll Daten sparsam oder man soll genau wissen, welche Daten sollen verwendet werden. Jetzt kommst du mit, das ist ja im Prinzip nur ein Thema, was oben drauf liegt. Also warum sollte man das machen? Das ist einfach viel zu viel Aufwand und viel zu kompliziert. Oder es ist irgendwie Verzicht. Das möchte auch eigentlich niemand. Niemand möchte verzichten.
Aber Florian hat recht. Also ich kann mir vorstellen, die Projekte sind ja scharf getaktet. Mhm. Und wenn du da eh schon unter Zeitdruck bist und sollst jetzt nochmal schauen bei der Entwicklung, dass du auch deine Standards einhältst, das ist, glaube ich, nochmal ein Spannungsfeld, oder?
Ja, total.
Auf jeden Fall.
Also wir kennen ja alle das klassische Dreieck aus Quality, Time und Cost. Wir diskutieren auch intern und überhaupt mit den Kunden darüber.
Kann da noch eine Ecke dazufügen.
Genau, es ist die Frage, ist eine Ecke dazu oder ist es einfach ein Teil einer Ecke? Also ich bin auch ein Vertreter davon, hinzuzufügen. Und wir sind immer große Freunde davon, ehrlich damit umzugehen. Ja, dann muss man halt sagen, ja, das Thema ist jetzt auch wichtig. Und wenn es eben wichtig ist, dann muss man es auch bei der Projektplanung, beim Projektaufsatz genauso mit berücksichtigen wie die anderen Themen. Ja, dann muss man halt auch offen sagen, okay, ist ja auch nichts Schlechtes dabei. Ne? Okay, wir machen jetzt hier extra, tun extra Effort. Jetzt bin ich schon wieder im rheinischen Gerundivum unterwegs. Es tut mir leid, ich komm nicht aus meiner Haut manchmal.
Ist das dieses sogenannte Ränglisch?
Ja, wir sind am Machen.
Gut, dass wir nicht in Düsseldorf sitzen.
Wir sind am Machen. Nochmal zurück, man muss es mit einplanen, von Anfang an kommunizieren und diese Awareness, diese in die Kultur einbinden, ja, was der Johannes eben sagt, es geht nicht nur um Green Coding, sondern wenn wir es schaffen, bei den Entwicklern diese Selbstverständlichkeit reinzukriegen, mit der wir ja heute auch schon zum Beispiel Security-Themen, ja, mit denen hatte ich, als ich gelernt habe, nicht so viel am Mut, heute ist das Standard, wenn man Software entwickelt und ich sehe das sehr klar, dass der Weg für das Thema Green Software Design, Awareness im Bereich Nachhaltigkeit auch dahin geht, dass das so, dass wir in 5 bis 10 Jahren einfach, das ist normal, dass es da drin ist.
Kann das sogar ein Wettbewerbsvorteil sein, weil im Kontext Nachhaltigkeit ESG war es dann auch so, dass potenzielle Bewerber auch schauen, wie grün ist das Unternehmen und wenn ich jetzt im Softwarebereich dann schaue und ich habe Bewerber, denen das Thema wirklich auch wichtig ist, gerade die jüngere Generation achtet ja darauf.
Ja.
Wie ist da eure Meinung?
Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass es da sehr großen Fokus darauf gibt. Also dass dann Leute denken, okay, wenn ich mir jetzt die Firma aussuchen kann, dann nehme ich doch die sich da mehr Mühe in Richtung Nachhaltigkeit gibt. Und es ist ja aber auch so, dass, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, ist kein Problem. Spring ich gerne ein, weil ich da auch eine Meinung zu habe, weil ich es erlebe. Ich führe für diese Genio Bewerbungsgespräche und du merkst einen Shift. Also ein Shift von, ich möchte möglichst viel Geld verdienen, hin zu, mir sind andere Werte wichtig. Dieses Thema Werte, da ist dieses Nachhaltigkeit, dieses ich möchte etwas tun, eine Wirkung erzielen, einen Beitrag leisten, wird immer, immer wichtiger. Und auch da bin ich absolut deiner Meinung. Es kann sich, glaube ich, kein Unternehmen langfristig erlauben, dass nicht authentisch zu leben, auf die Fahne zu schreiben, reicht nicht, sondern man muss es wirklich authentisch leben.
Am Ende ist es ja auch so, Strompreise werden immer höher, da kann man sicherlich dann auch was einsparen. Das ist dann quasi der Wettbewerbsvorteil, den man sich dann selber macht. Also wenn man jetzt eine Einsparung von so und so viel Prozent hat, einfach durch die Effizienz seiner Software, dann kann man natürlich auch einen höheren Strompreis kompensieren, was dann wiederum auch in Europa oder sagen wir mal ganz speziell auch in Deutschland dann okay ist, da irgendwie viele Daten durchlaufen zu lassen. Und das kann man trotzdem mit dann hoher Performance.
Ja. Ist aber nicht immer der Treiber. Also ein Beispiel,
kann ich mir vorstellen.
Thema Energiemanagement und wir haben auch mit dieser Zielgruppe viel zu tun gehabt und da gab es auch einige, die dann gesagt haben, ja, ist ganz nett, ein schöner Nebeneffekt, aber für uns ist eher der Treiber, dass wir beispielsweise gelistet sind weiterhin, weil wir die Nachhaltigkeitsaspekte erfüllen. Also hängt sicherlich auch zusammen oder achten auch viele drauf, aber ist halt nicht immer der ausschlaggebende Punkt. Wenn ihr Unternehmen jetzt mit Unternehmen zusammenarbeiten. Wie ist denn euer Vorgehen? Also ich kann mir vorstellen, also die Technologie, wir sind ja nur in dem Bereich Data Warehousing BI unterwegs. Das ist ja schon ein komplexes Gebilde. Ihr müsst ja viel Verständnis aufbringen für unterschiedliche Applikationen. wie schafft ihr das eigentlich? Oder wie geht ihr dann an so einem, können wir das vielleicht mal so exemplarisch mal aufzeigen, wie ihr das Ganze macht, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ja, schaut doch mal rein.
Das ist jetzt, muss ich auch mal kurz drüber nachdenken, weil wir natürlich alles sehen. Mhm. Alles von der COBOL-Anwendung, die abgelöst werden möchte, bis hin zu einem neuen Projekt in einem verteilten Umfeld, was neu aufgesetzt wird. Und da hast du natürlich massive Unterschiede. Du hast auch bei den Kunden massive Unterschiede. Jetzt immer wieder, können wir wieder die Brücke zurückschlagen. Wie aware sind die denn überhaupt in solchen Themen? Also wenn man so eine COBOL-Anwendung ablöst und dann auch mit den entsprechenden Kollegen zusammensitzt, die das auch teilweise noch programmiert haben, die dankbar dafür sind. Also das ist auch, wenn die dankbar dafür sind, dass das mal in neue, moderne Hände gerät, dann ist das ein anderes Vorgehen, als wenn ich auf der grünen Wiese eine verteilte Web-Anwendung mit vielen Services aufziehe.
Da ist aber natürlich auch ganz wichtig, das ist es natürlich klar, wenn man jetzt eine Anwendung komplett ersetzen will durch eine Neuentwicklung, dann ist das der richtige Punkt, um da über Effizienz sich Gedanken zu machen. Das ist natürlich immer besser, als im Nachhinein irgendwas zu optimieren. Absolut. Aber nichtsdestotrotz ist es dann unsere Erfahrung auch gewesen, dass wir, wenn wir bestehende Software, gerade irgendwie, wenn es darum geht, so irgendwelche Datenbankabfragen, und dann sind vielleicht ist vielleicht den Entwicklern nicht so ganz klar, was da jetzt dann generiert wird, dass man da sehr schnell sehr viele Performance-Steigerungen haben kann. Die findet man natürlich irgendwie auch auf die klassische Art, ne? Das heißt also irgendwie, indem man dynamisch da den Code untersucht, guckt, was der macht, wo sind irgendwelche Hotspots, wo kann ich da ins Detail gehen, dann muss man natürlich aber auch den Code selber ansehen und dann sagen, ja, okay, was ist da jetzt irgendwie der Flaschenhals, der da problematisch ist. Klar, das ist natürlich das Vorgehen, aber ja, also die Möglichkeiten gibt es, ne? So wie Florian schon gesagt hat, sind wir von bis, also wenn das mal eine ganz alte COBOL-Anwendung hat, ich kenne mich mit COBOL nicht aus, gebe ich zu, also überhaupt nicht, ich habe mal reingeguckt.
Leider schon.
Okay, Florian leider
schon. Nicht gegen mein Alter, ja.
Wir sind gar nicht so unterschiedlich alt.
Das ist richtig. Nein,
auf jeden Fall, genau, also gerade bei moderneren Anwendungen wird ja auch viel mehr versteckt, was passiert eigentlich am Ende oder was wird an die Datenbank geschickt, was wird an umliegende Systeme geschickt, das ist immer weiter versteckt, dadurch, dass es halt dann die Systeme ja auch komplexer werden, und da bietet es sich aber an, dass man dann so an einzelnen Stellen einfach exemplarisch reinguckt und das dann vielleicht daraus etwas ableiten kann aus dieser einen Stelle und das dann auf andere Bereiche erweitern kann. Okay. Das ist natürlich schon sinnvoll.
Wie geht ihr denn vor bezüglich der Messung? Also nehmen wir das Beispiel, es gibt eine Applikation, die führt eine Verarbeitung durch, vielleicht können wir uns gleich noch einen Anwendungsfall ein bisschen genauer aussuchen, der greifbarer ist, aber ihr müsst ja dann zum einen auch schauen, wie ist der Betriebsablauf, also der klassische Betrieb so einer Software, nehmen wir mal eine Monatsverarbeitung im SAP-System. Man muss ja schauen, wann ist das gestartet, wann ist das beendet. Dann müsstet ihr ja quasi die sogenannten Logfiles wahrscheinlich auslesen. Also welche Daten braucht ihr eigentlich, um das Ganze zu messen? Und wie setzt ihr das im Verhältnis zum beispielsweise im Strompreis im Rechenzentrum? Wie macht ihr das?
Also idealerweise wäre es natürlich so, dass man dann ein System hat, auf dem oder eine Maschine hat, von der man den Stromverbrauch messen kann oder den Stromverbrauch hat. Also viele Servergeräte haben ja so eine Strommessung eingebaut, die kann man abfragen. Und dann lässt man das isoliert in einer, sagen wir, irgendwie Performance- oder Testmenge auf diesem einen Server laufen und misst dann den Stromverbrauch für einen bestimmten Task und dann zum Beispiel so, dass man vor der Optimierung einen Stromverbrauch misst und dann danach nochmal. Und dann sagt man, okay, wir haben jetzt irgendwie das verschlechtert oder verbessert. Beide Möglichkeiten sind irgendwie da. Am Ende ist es natürlich so, wenn man jetzt die Möglichkeiten nicht hat, dass man da den Stromverbrauch direkt messen kann, dann kann man natürlich auch sagen, okay, wir versuchen das auf eine andere Art und Weise zu machen, zum Beispiel über Laufzeit, da hat man natürlich das Problem, da muss man aufpassen, wie viele Threads laufen denn parallel, ne? Dass man das zum Beispiel auch im Griff hat, dass man vorher sagt, okay, es dürfen so und so viele parallel laufen, wie hoch ist die Auslastung der restlichen oder was haben die Systeme noch so zu tun, das muss natürlich dann irgendwie so als Bias abgezogen werden können, damit man wirklich diese Applikation dediziert betrachten kann.
Es ist ja schon eine gewisse Komplexität da, ne? Also das dann richtig zu entscheiden, welche Datenbereiche nimmt man da rein. Also Und dann zu sagen, wie wertet man das Ganze auch aus? In welchem Zeitraum? Also,
Es ist aber auch ganz oft so, dass die Software, die wir dann betrachten, das ist bei uns, es geht natürlich am Ende darum, den Energieverbrauch zu senken, aber es ist immer auch schon qualitativ was wert, wenn man sagt, okay, man hat die Software jetzt in die richtige Richtung verändert. Und da kann man, da ist es dann auch durchaus valide, wenn man erstmal sagt, okay, wir gehen auf die Laufzeit und gucken, dass die Threads die gleiche Anzahl haben, sowas kann man machen. Und was aber auch ganz wichtig ist, ist, wenn man in dem Moment der Entwicklung ist, auch da kann man schon quasi Tests so gestalten, dass die eine Idee davon geben, ob der Stromverbrauch jetzt oder Energieverbrauch steigt oder sinkt. Und zwar, indem man nicht nur Tests macht, die auf die maximale Performance gehen oder auf so richtige Auslastung, sondern dass man sagt, okay, wir definieren etwas, was wir aus der normalen Laufzeit haben, also aus der normalen Anwendung. Was ist so eine mittlere Auslastung dieses Systems? Und dann testen wir den Energieverbrauch bei dieser mittleren Auslastung.
Okay. Genau. Ja. Genau. Und was uns auch immer über den Weg läuft oder was wir feststellen, ist halt, das ist zum einen klingt kompliziert, ist es auch in dem Fall. Es ist halt einfach noch eine weitere Komplexität, die man reinnimmt.
Florian ist hier zum Abschrecken da.
Ja, natürlich.
Wir kommen aber gleich mit einer Lösung.
Wir spielen hier Bad Cop, Good Cop, nein. Aber das andere ist, es ist eben immer individuell. Ja? Und das sagen wir ja auch. Wir gehen ja nicht raus und sagen, hey, lieber Markt, wir haben hier die Lösung und wir sind die Götter und dann funktioniert das alles. Nee, so ist es nicht. Sondern man muss es sich angucken. Man muss den Einzelfall angucken. Und wenn man das, jetzt komme ich wieder zurück auf dieses Dreieck, was wir eben hatten, wenn man das als zusätzliche Ecke dazu nimmt, dann ist es eben so, dass man dann bei den Projektierungen, bei den Modernisierungen eine Entscheidung treffen muss, wo man dann in diesem Viereck landen möchte. Und wenn man dann beim Green landen möchte, dann ist es komplexer und teurer. Das ist in der Entwicklung, ist das so. Auf der anderen Seite kriegt man ja auch was davon. Ne? Das, was wir eben diskutiert haben.
Das sind ja einige Aspekte, die positiv zurückkommen.
Ja, total. Und bei dem, was du eben als Beispiel sagtest, ja, was ihr mit eurer Cloud-Lösung gemacht habt, da muss man sich mal die Dimension vor Augen führen. Ja? Ob jetzt 8 Stunden Strom verbraucht werden oder 8 Minuten, das ist halt schon ein Unterschied, wo man dann auch mal einen Invest vorab machen kann. Ja. Und das ist halt, wie du auch gesagt hast, bei vielen überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, dass sich das überhaupt nicht widerspricht. Also auch das hatten wir ja schon, dieser Effekt. Oh Gott, noch ein Thema. Ja, aber das geht ja zum Glück Hand in Hand in dem Fall, Ökologie und Ökonomie.
Es wird ja alle Unternehmen treffen. Also wir kommen ja nicht drum herum. Ja. Also wir stellen ja fest, dass die Rahmenbedingungen ändern, also gesetzlichen Rahmenbedingungen verändern sich. Das heißt, die Unternehmen müssen zukünftig solche Informationen liefern. Und man muss sich vielleicht dann auch Gedanken machen, wenn man so ein Projekt neu startet und dann auch direkt die Softwaresuche dabei ist, also oder Softwareauswahl, dass vielleicht so eine Software gemäß euren Anforderungen das Ganze auch mit sich bringt. Also wie macht ihr das denn da? Also arbeitet ihr schon mit Softwareherstellern zusammen und berät ihr da auch? Ich weiß, ihr vergibt ja auch entsprechende Label für das ganze Thema.
Ja, ist die kurze Antwort ist ja, genau. Ja, wir haben ein Label, wo wir eine Messung für den für die Grünigkeit, mir fällt da immer das richtige Wort nicht ein, also die Grünigkeit von Software haben, die Nachhaltigkeit, die positive Wirkung auf den CO2-Fußabdruck ist, glaube ich, wenn man es fancy ausdrücken möchte, das Richtige. Und das machen wir genauso, wie der Johannes das beschrieben hat. Plus, wir haben für dieses Label jetzt, wenn du ein Label hast, musst du natürlich einen gewissen Prozess anlegen, der nicht ganz individuell sein kann.
Irgendeinen standardisierten Prozess.
Genau. Ja. Einen standardisierten Prozess.
Wahrscheinlich ähnlich wie so eine TÜV-Zertifizierung. Geht das in die Richtung, also vom Ablauf her?
Ja. Wir haben sogar, also das ist ein bisschen ironisch, der Prozess ist TÜV-zertifiziert. Ja. Das, was wir machen, das Label ist ein Sugenio-Label. Und wir haben das auch schon an eine Software-Firma rausgegeben, die für Payment im Payment-Umfeld ist. Und da haben wir das durchgespielt und war cool, ist, glaube ich, das
Fazit. Da kommt ja auch einiges zusammen im Zahlungsverkehr. Aber könnt ihr vielleicht mal die Kriterien nennen, die das Unternehmen oder so ein Softwareunternehmen mit sich bringen müsste, um so ein Label von euch zu erhalten?
Mhm. Ja, also genau. Also es geht dann am Ende, läuft halt ganz viel über dieses Bewertungstool, was wir geschrieben haben. Und da gibt es halt verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Da ist einmal jetzt einfach Faktoren, was kann das Rechenzentrum, wo das läuft, dann gibt es Faktoren, die Software selber, welche Technologie wird eingesetzt, welche Datenbanken, welche Lösungen werden eingesetzt, Spring Boot oder irgendwas anderes. Und was bei unserem Tool noch wichtig ist, es wird berücksichtigt, was am Ende denn der aktive Beitrag der Software ist. Also Beispiel, in Corona haben wir alle kennengelernt, man kann ganz gut von zu Hause arbeiten. Man muss also nicht jeden Tag 10 Liter Diesel verbrennen, um irgendwo hinzufahren oder sich eine Stunde oder zwei Stunden in die Bahn setzen, sondern man kann einfach auch von zu Hause arbeiten. Das funktioniert und dafür kann man halt im Video arbeiten. Das heißt, natürlich braucht eine Video-Software ziemlich viele Daten, das ist unbestritten, aber sie spart ja auch sehr viel, dadurch, dass die Leute nicht mehr durch die Gegend fahren müssen. Das berücksichtigt dieses Bewertungstool auch. Und am Ende funktioniert es dann so, dass man einfach einen Score bekommt, so ähnlich wie bei einem Kühlschrank oder bei einer Klimaanlage. Und da steht dann einfach von A bis, weiß ich gar nicht, was ist da schlecht?
Ist, F? Ich, F?
Ja? Keine Ahnung. Das ist also wahrscheinlich tiefrot, oder?
Das ist genau. Passt, die Software braucht ein eigenes Kohlekraftwerk, genau. Ist da, glaube ich, das.
Genau, so ähnlich ist das dann. Und da bekommt man dann entsprechend diesen Score raus. Und wenn man halt einen bestimmten Score unterschreitet vom Energieverbrauch, dann bekommt man von uns das Label.
Okay, unterstützt ihr denn, wenn jetzt Softwareunternehmen dabei sind, die das nicht erfüllen? Also
absolut. Das ist also wir sind ein Beratungsunternehmen und das, was wir verkaufen, ist natürlich die Beratung dahingehend, dass wir die Leute auch wirklich sehr gerne auch sehr kleinskalig dann unterstützen und einfach auch in den Code reingucken, den Code verbessern, was auch immer. Genau. Okay. Also das machen wir natürlich, klar.
Ja, zum einen aus Beratungsmotivation, zum anderen, weil wir wirklich auch ernsthaft daran glauben, dass wir mit der Software einen Beitrag leisten können, ne, fürs Ganze. Also das ist schon so, ja, wie Johannes gerade sagte, wir sind da auch immer offen mit, steht AG hinter und nicht e.V. Ja. Aber es ist ja schon was anderes, als wenn man es nur fürs Geld macht oder jetzt wirklich was gefunden hat, wo wir sagen, okay, wir sind selber total überrascht, wie viel Potenzial nach unseren Erfahrungen und Messungen dahin sind. Ich weiß ja, die Zahl hatten wir schon, ne? Hatten wir die schon?
Ich hab etwas.
Ich habe gut.
Ich habe
Daten, Fakten.
Ich meine, ja, okay, dann sag Florian, sag mal.
Ich bin Zahl. Mir nicht ganz sicher, welche ich im ob das richtig
ich ist. Ich habe auch eine im
20,
Kopf.
Um die 20%, die man einführt. Du guckst so, als hättest du eine andere im Kopf.
20%, die man was?
Die man einsparen kann, oder?
Ich hatte eher 80%.
Ja, dann habe ich es falsch rum im Kopf gehabt. Deswegen habe ich dich dabei. Das macht schon total Sinn, dass wir hier beide sitzen, weil du ja technisch viel näher dran bist als ich.
Genau, also es kommt natürlich sehr stark drauf an, aber gerade bei Datenbanken, wir hatten eben das Thema Datenbankabfragen, wenn man die nicht richtig macht oder wenn man die nicht gut optimiert, dann hat man echt ein Problem. Und natürlich ist es so, wenn man jetzt in einem Konzern ist oder in einer größeren Firma, dann geht es darum, da wird das Geld aus irgendwelchen Töpfen gezahlt und dann wird gesagt, ja okay, aber die Software ist ja fertig entwickelt, sie ist nur zu langsam. Ja gut, dann kaufen wir halt mehr Zeit in der Cloud ein und dann ist das Problem gelöst. Natürlich kann man das so machen, das ist aber hat natürlich hohe laufende Kosten oder sagen wir höhere, ist aber dann auch mit einem sehr hohen Energieverbrauch verbunden.
Klar, definitiv. Ne? Aber es gibt, muss man fairerweise auch sagen, Software-Systeme, also wir bleiben ja im Datenbankbereich, also wir nutzen zum Beispiel die Snowflake, die optimiert ja schon fast eigenständig. Mhm. Das heißt, die erkennt eine schlechte Abfrage und im Hintergrund mit Hilfe von Machine Learning werden diese Abfragen optimiert. Also es gibt ja schon unterstützende Systeme. Wie ist denn euer Eindruck am Markt? Also fangen jetzt die Softwareanbieter da sich neu zu positionieren, aufzustellen? Ist das für die tatsächlich dann auch ein Wettbewerbsvorteil?
Was meinst du jetzt genau? Also die damit,
ja, damit mal,
in die Offensive zu gehen,
genau,
zu sagen, hey, wir machen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Ja. Es fängt an, ja. Das kann man, glaube ich, gut sagen. Wir haben ja das Beispiel schon eben, was der Johannes gesagt hatte, mit der Green Software Foundation, die ja nun wirklich eine internationale Organisation ist, wo wir, ich glaube, erste europäische Mitglied waren. Das werden immer mehr. Und man merkt auch, dass die ganz Großen stärker aufs Thema setzen. Da reden wir von Microsoft und Googles dieser Welt.
Microsoft ist da auch da, ist hat einer das mit der, gegründet,
genau,
oder?
Genau, einer der Treiber des Ganzen. Das ist schon etwas, was so jetzt eine gewisse Durchdringung bekommt. Und du hast es eben schon gesagt, es wird selbstverständlich werden. Ne? Was wir noch nicht thematisiert haben, ist Lieferkettengesetz. Ne? Wenn man das ernst nimmt, dann bedeutet das eigentlich, dass jeder Zulieferer, jeder Dienstleister in Sachen Software Nachweis haben muss, wie nachhaltig er ist. Sowohl was das Unternehmen
angeht, als auch sein Produkt. Hinaus und dann wird es definitiv ein Wettbewerbsvorteil sein für Unternehmen die oder Softwareunternehmen, die das dann mitbringen oder nicht. Und wenn sie dann auch noch das attestiert haben durch zum Beispiel euer Label, ist das definitiv ein Fall. Und wir selber sind ja auch am Überlegen, in diese Richtung zu gehen, weil wir versuchen ja auch immer optimierter, schneller die Datenbewirtschaftungsprozesse einfach hinzubekommen. Aber uns war selber nicht bewusst, wo wir euch noch nicht kennen, dass das tatsächlich nochmal ein Hebel sein kann. Ne? Also wir haben ein Produkt, ein Energiemanagement. Und selber sagen wir, hey, Kunde, spart doch ein. Aber einerseits bringt unsere Software schon Einsparungen mit, weil die Verarbeitung nicht mehr so lange dauert. Und das sind, also erstmal da auf diesen Gedanken zu kommen, das hat uns wirklich nochmal mit euch auch die Augen geöffnet. Mhm. Müsste man da nicht an dieser Stelle noch mal mehr Aufklärung vornehmen? Also, dass man da auch, wir haben ja über die Softwareentwickler gesprochen, zu sagen, okay, die Ausbildung, was wir so auch mitbekommen, jetzt hat man ja ChatGPT und der erzeugt mir meinen Programmiercode. Also, wie geht der denn damit um? Also, Weiterbildung, jetzt auch mit neuartigen Technologien, ist das in dem Kontext, wo wir gerade sprechen, auch eine Herausforderung?
Ja, klar. Also, das ist eine Riesenherausforderung. Und für mich hat das immer mehrere Schichten. Also auch das, was wir jetzt sagen. Wir hatten schon das erste Mal die Awareness zu schaffen, dass es den Entwicklern erklären, den Unternehmen erklären, warum ist das überhaupt wichtig, dass wir das machen. Dann hast du die technische Ausbildung. Was kann ich an meinem eigenen Code tun, um grüner zu werden? Und dann eben dieses gleichzeitig dazu dieses Trend beobachten. Das Thema KI beschäftigt uns natürlich total. Klar ist zum einen, weil es ChatGPT gerade in aller Munde ist und zum anderen liefert das ja Ansätze. Ne? Ich meine, von der reinen Theorie her die Frage zu stellen, okay, was kann man denn, wie kann man denn die KI trainieren, um einen Beitrag zu leisten?
Ja, genau, das ist schon also total spannend. Genau, das war das, was du eben gesagt hattest, ne? Die Datenbank optimiert mittels KI. Ja, das ist ein interessantes Konzept auf jeden Fall.
Das ist ja schon integriert, aber es gibt ja, also Entwickler, die holen sich dann quasi Inspiration aus ChatGPT. Die sind dann jetzt, sagen, okay, die Schleife lasse ich mir jetzt dort.
Bin ich absolut dafür. Finde ich super.
Ja, aber du läufst manchmal auch in die falsche Ecke. Das heißt, was wir einfach feststellen, wenn das gerade so die jüngeren Kollegen sind, die das noch nicht lange machen, verlassen sich da halt drauf. So, und nehmen das und dann läufst du gegebenenfalls eine falsche Ecke. Wenn wir aber jetzt noch darüber sprechen, dass wir aber IT oder Entwickler haben müssen, die jetzt auch green programmieren müssen, das wird schwierig werden, weil dafür musst du ja schon ein paar Kniffe und Erfahrungswerte auch mitbringen, oder?
Wir hatten ja dieses Thema alter Wein in neuen Schläuchen, das hattest du ja mal aufgeworfen am Anfang. Und ja, da ist natürlich die Frage, ne? Also ja, was ist es denn eigentlich dann am Ende genau? Wir reden die ganze Zeit über Performance, das ist ja auch richtig. Es geht ganz viel um Performance. Und also ich will mich jetzt ungern hinstellen so als einer von drei älteren Herren, die hier sitzen und sagen so, ja, also ihr müsst schon mal richtig lernen, performance-orientiert Code zu schreiben. Ja. Das ist natürlich, das kann man natürlich nicht machen, aber am Ende ist es natürlich so, es geht auch um Erfahrung, natürlich. Aber es geht auch darum, dass man halt gründlich versteht, was man da überhaupt macht. Und da ist teilweise auch Erfahrung gar nicht so wichtig, würde ich sagen. Sondern es geht einfach darum, dass man versteht, was es am Ende tut. Ja. Und solange man, also ich finde, man kann gerne oder man sollte sogar möglichst viel sowas wie ChatGPT einsetzen, um Probleme zu lösen. Denn er macht ja Lösungsvorschläge. Man sollte dann sich nur damit noch kurz auseinandersetzen, ist das ein guter Lösungsvorschlag, der da steht, oder ist das irgendwie ein schlechter?
Ja, du hast eben das Entscheidende gesagt, Sven, nämlich die verlassen sich drauf. Ja. Und genau das ist es. Man muss zum eigenen dazu motivieren, auf die eigene Ausbildung zu vertrauen. Ja, die meisten Softwareentwickler haben ja mal irgendwann gelernt, was sinnvoll ist. Und zum anderen dazu motivieren, diese Ergebnisse zu hinterfragen, kritisch zu hinterfragen. Das ist jetzt unabhängig, ich meine, jetzt machen wir es nochmal ein bisschen auf, ist ja jetzt unabhängig vom Programmieren so, dass man diese Sachen kritisch hinterfragt. Dazu muss man motivieren auf allen Ebenen, weil es einfach total wichtig ist, dass man sich nicht nur darauf verlässt. Das, was Johannes sagte, ist ein total nützliches Tool, aber man muss das Ergebnis nehmen, gucken und sich fragen, okay, ist das wirklich etwas, was mein Problem löst? Wenn ja, ist es etwas, was mein Problem gut löst. Ne? Und dann sind wir wieder in der Schleife. Ne? Reicht das, so eine erste Schnelllösung zu haben? Oder will ich es optimaler, besser haben? Und wie kann ich dann meinen Beitrag leisten?
Aber ich muss halt Designregeln auch etablieren. Ja. Das heißt, dass man im Unternehmen gerade für solche Bereiche genau vorgibt, wie das aufzubauen ist. Und dann spricht ja gar nichts dagegen, sondern es wird einfach nur noch abgeprüft, passt das vom Aufbau her. Mhm.
Da gibt es natürlich auch ganz viele Methoden, also dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel sowas wie Pair-Programming macht, dass zwei Leute sitzen da dran und gucken da drauf, damit dem einen eine Schwachstelle auffällt, die da irgendwie ist. Ich denke aber, dass eigentlich so, ich fand es eigentlich ganz gut, Florian, von dir am Anfang, dass du gesagt hast, das ist so ein bisschen so wie mit dem Aspekt Sicherheit, der ja auch wichtiger, viel wichtiger geworden ist, überhaupt mit Internet, mit allen möglichen Apps, verschlüsselte Kommunikation. Und da ist es natürlich auch so, man kann da ziemlich viel falsch machen. Das geht schon. Und da muss man auch aufpassen. Man muss auch irgendwie verstehen, was passiert da eigentlich. Aber das sozusagen, das ist das Abschreckende, aber das Positive ist wiederum, das machen ganz viele Leute, es machen ganz viele Firmen können das auch. Und das heißt also, man kann das, dieses Wissen auch vermitteln. Und es geht, und dann ist man wieder nicht, es ist wieder nicht notwendig, dass alte Herren irgendwo sitzen und sagen so, das muss aber schneller gehen, das ist aber nicht sauber genug. Das ist dann in dem Fall, da ist Licht am Ende des Tunnels quasi.
Ja, dieses mit den alten Herren ist ja vielleicht auch so ein bisschen spannendes Bild, sage ich mal. Ja, ist ja jetzt nicht so, dass man nur in der Ecke sitzen muss und mit dem Finger zeigen muss, sondern man kann ja auch an die Hand nehmen. Ja? Das, was ja jahrelang im Handwerk zum Beispiel praktiziert wird. Ja? Mit den Methoden kann man immer noch hinterfragen. Man hat ja immer scherzhaft dieses Bild vom Meister, der den Lehrling auch ein bisschen pusht. Aber am Ende des Tages ist das schon auch eine Sache, die immer sehr kooperativ abläuft. Ja? Und das Ziel ist ja meistens, auch von den älteren, erfahrenen Leuten, ich möchte zum Beispiel nicht, dass meine Sachen, die ich mal programmiert habe, in irgendwelche komischen Hände gehen, die dann sauer auf mich sind, wenn ich das übergeben habe, sondern das ist ja schon auch eine eigene Motivation, das zu übergeben, wo ich weiß, das ist jetzt in guten Händen. Ja? Der soll seinen eigenen Touch da reinbringen, das ist gut und richtig so, habe ich ja auch gemacht. Aber der soll bitte auch das wertschätzen, er soll von mir gelernt haben, warum ich welche Entscheidung getroffen habe. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Richtung, was ist gute Inline-Dokumentation? Ne? Das ist nicht, Achtung, hier wird 5 plus 5 gerechnet, sondern, hey, ich rechne hier eine Addition, weil ich dann das Reporting-Feld XY damit fülle.
Ich dachte mal, das wäre the code is obvious.
Ja, das ist bei Profis so.
Aber wir schweifen ab, glaube ich.
Was man schon mitgeben kann, also wenn ich weiß, ich habe nicht die Expertise oder ich bekomme die Ressourcen nicht, dann kann das doch auch für die Unternehmen tatsächlich eine Möglichkeit sein, wirklich am Markt zu schauen, ob ich nicht viel mit Automatisierung, Low-Code arbeiten kann. Weil das würde euch ja auch entgegenkommen.
Ja, klar.
Warum würde es uns entgegenkommen?
Mit Low-Code-Plattformen zu arbeiten?
Ja. Na, wenn der Kunde sie
einsetzen würde.
Wenn der Kunde sie einsetzen möchte, ja klar. Wenn wir die Lösung bereitstellen, finde ich das gut.
wenn wir das bereitstellen, okay, ja, das kann sein. Ja, wenn wir es unter Kontrolle haben, dann können wir natürlich auch was da intern verbessern. Klar, das können wir machen, ja, aber so, ja, okay.
Ja, ist doch generell, also ich würde das schon auch den Low-Code-Ansatz als in die Richtung zuträglich sehen. Also es ist jetzt nicht, geht ja nicht drum, dass man, also wenn wir in die Beratung gehen, geht es ja nicht nur drum, irgendein Stück Software irgendwie abzulösen, sondern wir wollen ja schon auch die Intention haben, meistens haben wir sie auch, wir wollen sie haben. Also wir haben die Intention, dass der Kunde langfristigen Nutzen von dem hat, wo wir ihn beraten. Das kann sein, dass wir eine Software für ihn programmieren, das kann aber auch sein, dass wir eine andere Software empfehlen, wo wir sagen, hey, guck mal hier, die haben das Problem schon gelöst. Ja, du brauchst nicht nochmal eine Programmierung. Ich meine, klar, wenn er uns dafür bezahlt, programmieren wir ihm alles, was er will, aber das ist ja nicht immer sinnvoll.
Also genau, wenn man jetzt Low-Code in die Richtung versteht, dass die Software übersichtlicher und einfacher wird, dann ist natürlich das absolut positiv. Es geht ja auch oft darum, dass man alte Systeme, die irgendwie historisch gewachsen sind, neu ersetzt durch etwas, was das halt einfach einfacher macht und was einfach was ablöst. Ja, da hat es natürlich schon Sinn.
Ich hätte, bevor ihr gekommen sind, einen potenziellen Kundengespräch und da war es halt so, da wurde ein Data Warehouse manuell aufgebaut in Python. Ja, ja. Und jetzt wird das quasi an den Kunden übergeben und die haben echt Bauchschmerzen. Die haben einfach, weil sie sind nicht die DWH-Experten. Sie wissen nicht, was da in dem Quellcode alles tatsächlich läuft. Und die haben dann ein Datenmodell nach Data World aufgesetzt. Und das muss man beherrschen. Man muss die Methodik dahinter verstehen. Und wenn man das nicht versteht, wird es auch schwierig werden, zukünftig Erweiterung vorzunehmen. Die haben zukünftig wollen die weitere Gesellschaften aufnehmen. Das wird natürlich heikel werden. So. Wollen aber einerseits natürlich jetzt dem Dienstleister auch nicht vom Kopf stoßen. Also die stehen da mitten im Raum und wissen eigentlich nicht, wie man sie führen soll. Und dann war auch unser Ansatz zu sagen, alles klar, ihr habt doch schon was gebaut. Also wir wollen das ja gar nicht wegschmeißen, sondern da ist ein Investment getätigt worden. Ihr müsst es aber jetzt irgendwie produktiv gehen, weil Geschäftsleitung sagt schon, wir haben da schon sehr viel Geld ausgegeben, Investment ist geflossen, der Nutzen ist noch nicht da. So, wie geht man damit um? Und das meine ich halt mit diesem Low-Code-Ansatz. Es gibt manchmal Bereiche, wo die Expertise nicht da ist oder die kommen aus einem anderen Bereich da rein und sollen das übernehmen. Und dann kann tatsächlich so eine Software helfen, die Leute aufs Pferd aufzuheben und um dann wirklich dieses Projekt auch erfolgreich umzusetzen. Ansonsten stehst du da und musst wieder Manntage reinbuttern, um das überhaupt ans Fliegen zu kriegen.
Genau. Kann ich mir vorstellen.
Ja. Also ich hatte das auch genau so verstanden, dass du halt, ich spreche da immer von einer Art Lego-Baukasten hast, derjenige, der das Haus dann zusammenstöpselt, der muss nicht verstehen, wie Lego funktioniert, sondern das ist so intuitiv, dass er das tun kann. Und wenn ich das zu Ende denke, dann heißt das, ich habe eine Low-Code-Plattform aus Bausteinen, die per se schon total effizient sind und einen guten Beitrag dazu leisten, um im Green-Thema zu bleiben. Und die kann dann auch jemand mit weniger Fachexpertise einfacher zusammenstecken und um so schneller sein Problem zu lösen und bleibt aber effizient. Das ist wieder so ein bisschen wie bei der maschinenoptimierten oder durch Machine Learning optimierten Datenbankabfrage, dass ich ein Abstraktionsniveau erreiche, wo ich Leute mit weniger Ausbildung Prozesse zusammenstöpseln lassen kann. Dann habe ich ja schon eine Software, die so gut und effizient ist, dass sie das leistet. Insofern finde ich das eigentlich immer eine ganz gute Sache. Ist halt manchmal schwierig zu vermitteln, das ist meine Erfahrung. Ja, meistens hat der Kunde ein sehr vorgefertigtes Bild, wie eine Software aussehen soll. Und dann möchte er auch bitte genau das haben. Und möchte in dem Prozess vielleicht auch gar nicht mehr eine Make-or-Buy-Entscheidung treffen, sondern hat die schon getroffen. Und wenn er die
wenn
für
die
Make
entscheiden hat. Unternehmensstrategie auch genau, ist, dann ist das ja völlig okay. Ne? Okay. Also dann muss man es ja auch nicht in Frage stellen. Ne?
Und dann, im Idealprojekt sind wir bei der Make-or-Buy-Entscheidung dabei, aber das ist einfach nicht immer der Fall. Ja, let's be realistic. Manchmal kommen wir auch erst dahin, wenn schon Grundsatzentscheidungen getroffen sind. Ja. Dann programmieren wir auch.
Ja.
Du wolltest aber noch was sagen.
Ich weiß nicht. Also, ich bin mir nicht mehr so sicher.
Es ist ziemlich warm. Ja,
genau. Ich wollte noch sagen, es ist ziemlich warm.
Ja.
Ja, genau, aber es ist natürlich trotzdem auch so, gerade wenn wir jetzt gerade davon geredet haben, Low-Code, Bausteine, die man aneinander fügt, das ist natürlich auch immer schon die Idee gewesen von anderen Frameworks, die im Einsatz sind jetzt, ne? Also wenn es darum geht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, aus meiner Zeit irgendwie, dass wir da JPA einsetzen, um da Objekte zu persistieren und so, da ging es natürlich auch schon darum, dass man sagt, okay, wir machen das einfach abstrakter, damit es auch leichter verständlich ist und das funktioniert natürlich auch und das kann man aber auch effizient machen und man kann es ineffizient machen. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch wiederum noch für jetzt solche neuen Plattformen, wenn es dann Low-Code geht. Klar. Mhm. Das wollte ich noch sagen. Ja.
Guck mal,
haben wir so noch zum Schluss noch die Kurve gekriegt. Ja. Sehr gut. Johannes, Florian, wir kommen zum Ende. Ihr habt jetzt noch jeder ein, zwei Minuten. Könnt euch jetzt hier mitteilen. Entweder könnt ihr pitchen oder ihr könnt nochmal sowas mitgeben. Also schießt los.
Alter Wein in neuen Schläuchen. Ich habe das jetzt eigentlich so mitgenommen aus unserem Gespräch. Das habe ich jetzt mitgenommen. Ja, aber eigentlich wollten wir was anderes hier aussagen. Wollten wir aussagen, nein, es gibt auch noch neue Komponenten.
Genau, es gibt auch noch neue Sachen. Ja, dann hau raus, komm, dann nutz die Zeit.
Ja, ich nutze die Zeit. Genau, also ganz wichtig ist natürlich auch, wenn man jetzt Sachen hat, Aufgaben hat, die eine Software lösen soll und die sind aber nicht zeitkritisch. dann ist natürlich auch eine Komponente von Green Software Design. Dann mach es halt einfach zu einem Zeitpunkt, wo der Strom besonders, besonders CO2-arm ist zum Beispiel. Also ich dachte immer, das wäre dann halt nachts, weil dann weht der Wind immer noch, aber niemand verbraucht den Strom. Tatsächlich ist es aber schon auch in Deutschland eher jetzt tagsüber, weil dann die Sonne mehr scheint und dann die Solarzellen entsprechend funktionieren. Und da gibt es auch jetzt schon entsprechende APIs, die man verwenden kann, die einem dann sagen können, wie ist jetzt wie sind die CO2-Emissionen des Strommixes und wann sollte ich sowas machen?
Damit kommst du zum Schluss. Also das ist ja ein perfektes Beispiel, das kann ja jeder greifen.
Super. Ja, super. Super. Danke. Genial. Ja, ich würde auch noch ganz zum Schluss dann sagen,
ist doch alles ganz anders.
Danke, Johannes, fürs Rausbringen. Ich war mich eigentlich gerade am Sortieren. Also, was man sagen muss, ist, dass es das gar nicht so wehtut, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sondern dass es eben nicht dieses oh Gott, noch ein Thema ist, sondern hey, wenn man sich wirklich mal intensiv damit beschäftigt, dann merkt man sehr schnell, okay, das ist nicht nur für die Umwelt gut, sondern auch für meine eigene Börse, weil ich weniger verbrauche und damit weniger laufende Kosten habe. Und das ist, darum geht's ja. Wir wollen laufende Kosten senken. Und diese Synergie, die wird mir noch zu selten gesehen. Ich glaube, da sollten unsere Zuhörer auch noch mal hingucken, ob das vielleicht nicht was ist, wo es sich lohnt, noch mal eine drauf zu gucken
einfach. Aber das ist ja der Grund, warum wir auch solche Folgen machen. Ja. Also gerne dann auch nochmal eingeladen zu weiteren Folgen, weil genau das Thema Aufklärung ist wichtig, zu sensibilisieren. Ja. Und ich finde, ihr habt das zum Schluss wirklich beide nochmal gut herauskristallisiert, was eigentlich die Unternehmen davon haben. Und das ist ja das, worum es letztendlich geht. Manchmal ist das so, weil man im Tagesgeschäft einfach keine Zeit findet oder sich mal strategisch zu überlegen. Aber ich glaube, das wird neben diesen Kostenaspekten auch ein Wettbewerbsvorteil werden. Und nochmal als Chance zu sehen, wir nutzen die Digitalisierung auch für solche Aspekte und nicht nur, um Prozesse zu automatisieren, sondern auch wirklich im Bereich der Nachhaltigkeit
was mitzugeben. Genau, einen Beitrag zu leisten einfach. Ja. Ne? Und egal, wie groß er ist, ja, natürlich werden wir nicht mit Software den
möglichst Klima groß, bitte.
Ja, möglichst groß. Natürlich werden wir nicht den kompletten Klimawandel stoppen, aber halt schon ein bisschen. Ne?
Und ein bisschen
ja, viel, und ne? Weil darum
alles
geht's.
Andere gar nicht so wenig. Ja nur noch
darüber. Ne? Genau.
Klasse. Dankeschön für die Folge.
Sehr cool. Danke für die Einladung. Danke.
Wir wiederholen das auch gerne nochmal. Ich verlinke euch gerne. LinkedIn-Profile habe ich ja von euch.
Genau.
Und dann hätten wir es, glaube ich, für die Folge.
Und wir freuen uns über Kontaktaufnahmen und Diskussionen.
Genau. Also wenn was ist, spricht die beiden an. Ja. Das ist, da wartet ihr auch, glaube ich, drauf.
Wir
also
warten
in die Diskussion zu gehen, weil ist ja auch mal spannend zu erfahren, wie andere Unternehmen dazu stehen, was deren Meinung da ist. Also wir machen ja auch einen kleinen Social-Media-Beitrag und da gerne Kommentare drunter. Ja.
Genau, wir diskutieren auch sehr gerne und ja, klar, immer gerne einfach auf uns zukommen.
Alles klar, vielen Dank euch beiden.
Okay, super. Ja, danke Sven.
Euch eine schöne Woche
Dankeschön.
Und bis bald. Ne?
Ebenso.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden. Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.